Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Dem britischen Schriftsteller James Horse ist in der Hochstapler Boris Johnson schon lange ein Dorn im Auge. Heute war Horse bei der Anti-Brexit-Großdemo in London und wird die neuerliche Niederlage des britischen Premiers gleich hier bei uns bewerten. Unsere Kritiker waren am Abend bei Robert Wilsons Dschungelbuch in Düsseldorf und bei der ersten Premiere am Münchner Residenztheater unter Andreas Becks neuer Intendanz, Die Verlorenen, ein neues Stück von Ewald Palmetshofer. Wir fragen, was bleibt von dieser Frankfurter Buchmesse und sprechen mit dem Tanzfotografen Gerd Weigelt, der heute Abend in Essen mit dem Deutschen Tanzpreis 2019 geehrt worden ist. Von Babys im Kinderwagen bis zum fast 100-jährigen Weltkriegsveteranen. Mehrere hunderttausend Brexit-Gegner haben heute vor dem britischen Parlament demonstriert, in der Hoffnung, dass Boris Johnsons Austrittsabkommen mit der EU das britische Unterhaus nicht überzeugt. Und so ist es gekommen, in dieser als historisch angekündigten Sondersitzung, nix da historisch. Die Entscheidung über den Brexit wurde einmal mehr aufgeschoben, Sie haben es in den Nachrichten gehört. Bei der Demonstration in London war auch der britische Schriftsteller James Horse, Germanist und Kafka-Übersetzer und ein leidenschaftlicher Europäer. Guten Abend, Herr Horse.
Tja, guten Tag. Hier London, hier Europa an der Themse.
Die Demonstrierenden haben diese weitere Niederlage von Boris Johnson wie einen Sieg gefeiert. Wie haben Sie das denn heute empfunden?
Genau, das ist wie ein Sieg gefeiert. Denn Sie müssen verstehen, Boris Johnson ist heute nicht besiegt worden. Aber er ist aufgehalten worden und das ist äußerst wichtig, denn, und das muss der deutsche Zuhörer verstehen, Boris Johnson ist, das muss ich gerade auch sehen, nichts als ein Hochstapler. Sein Lebtag ist er nichts anderes gewesen und bei ihm, wie bei jedem Hochstapler, wie bei jedem Jahrmarktshochstapler, geht es vor allem darum, dass das sogenannte Geschäft so blitzschnell wie möglich vor sich geht, damit keiner merkt, was da eigentlich geschieht. Deswegen hat er diesen angeblichen festen Termin, 31. Oktober, festgesetzt und so gerechnet, damit alle in Panik geraten und nicht merken, was eigentlich wurde. Gott sei Dank hat das Parlament das doch gemerkt und ihm aufgehalten. Und das ist natürlich für jeden Hochstapler fatal, wenn er aufgehoben wird. Dann jetzt gibt es Zeit, damit man sich besinnt.
Noch ist somit alles offen. Macht Ihnen das Hoffnung auf ein zweites Referendum? Hat Ihr Großbritannien noch eine Chance?
Wir haben noch eine Chance auf ein zweites Referendum. Ich glaube schon, ja, doch. Endlich. Das kann noch geschehen. Ich hoffe, dass auch die EU jetzt sozusagen Mut hält. Es wäre an sich eigentlich, muss man sagen, besser gewesen, wenn die EU keine Vertragsveränderungen angeboten hätte. Ich verstehe das durchaus, dass man auch in Europa keinen No-Deal haben will. Und wir können ja nicht verlangen, dass die EU uns die Kastanien aus dem Feuer holt sozusagen, aber es wäre doch besser gewesen und jetzt wird es besser sein, wenn die EU wirklich Mut hält und sagt, vielleicht sogar sagt, Sie Boris Johnson haben versprochen, wenn das wird durch das Parlament gehen, wenn wir diese Veränderungen anbieten. Mhm. Es ist nicht durch Parlament gegangen, noch nicht. Es gibt noch Zeit zum Beispiel, das rückgängig zu machen. Aber irgendwie muss die EU jetzt Boris Johnson sagen, wir werden nicht in Panik geraten, werden nicht durch diese Hochstaplerei irgendwie bezwungen.
Mhm, der EU-Ratspräsident Donald Tusk, der hat gerade getwittert, dass der Antrag der britischen Regierung auf eine Verschiebung des Brexit-Termins eben gerade in Brüssel eingetroffen ist. Unter welchem Druck steht denn Boris Johnson jetzt?
Unter wachsendem Druck. Je länger das verschoben wird, desto größer sind die Chancen, dass er dann endgültig doch besiegt wird. Wenn man ihn im Parlamentgebäude sieht, im Fernsehen, er sieht wie ein Mann, der fast am Rande der Erschöpfung ist.
Kein Wunder.
Tja, kein Wunder, Gott sei Dank.
Von außen betrachtet sieht das ja doch, finde ich, nur nach einer weiteren Verzögerungsschleife vor dem Bruch mit Europa aus. Sie sind Schriftsteller. Wie würden Sie die Geschichte am liebsten weiterschreiben?
Oh, ich würde die Geschichte am liebsten weiterschreiben, dass es überhaupt rückgängig zu machen wäre und nie geschehen, völlig ungeschehen zu machen. Und das ist leider nicht möglich. Ich würde jetzt die Geschichte so machen, dass Europa fest an seinen Werten hält, dass Europa Mut hält und so immer feste keinen Schritt zurückweicht, uns überhaupt keine mehr Verträgsveränderungen anbietet und einfach, seid einfach ihr Engländer muss endlich zu dem Punkt kommen, wo ihr das Haus in Order setzt, zum Beispiel das englische Redewendung zu benutzen. Denn bei jedem therapeutischen Prozess kommt ja in diesem Augenblick, wenn der Prozess erfolgreich sein soll, wo der Patient, das heißt wir Engländer, endlich unausweichlich mit dem Beweis der eigenen Wahn konfrontiert werden. Und das muss jetzt geschehen.
Die Briten auf die Couch. Auf der Frankfurter Buchmesse, da haben sich Schriftstellerkollegen von Ihnen aus Großbritannien sehr besorgt geäußert. Wie, Herr Horst, beeinflusst dieses ganze Brexit-Desaster jetzt eigentlich Ihr Leben als Schriftsteller in Großbritannien?
Ja, mein Leben, das hat überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben im Moment. Schon, ich bin ja mit einer Deutschen verheiratet, die hat sich natürlich um ihr Bleiberecht und so gleichem gebankt. Ich habe selber vor 15 Jahren einen Roman geschrieben, in dem der Brexit vorausgesehen war. Und in dem Sinne, als Künstler muss ich sagen, dass es ein ganz interessanter Moment in der Geschichte ist. Aber wie Brecht muss man dann sagen, glücklich das Land, das keine Helden braucht oder beziehungsweise das keine interessanten Momente braucht.
Eine weitere schwere Niederlage für den Hochstapler Boris Johnson bescheinigt uns der britische Schriftsteller James Horse. Ich danke Ihnen sehr und grüße Sie nach London.
Ja, Grüß aus London an Deutschland.
Einmal mehr versucht der Gesamtkunstwerker Robert Wilson im Theater die Kindheit zurückzuerobern, diesmal mit dem Dschungelbuch.
Sky.
And the wolf that shall keep it may prosper.
But the wolf that shall break it must die.
And the creeper that guards the tree trunk.
The law running forward and back. For the strength of the pack is the wolf. And the strength of the wolf is the pack. And for the strength of the pack is the wolf. And the strength of the wolf is the pack.
Law of the Jungle, ein Song aus Robert Wilsons Dschungelbuch-Aneignung. An seinem 78. Geburtstag vor 2 Wochen, da gab es schon eine Uraufführung davon in Paris. Heute Abend in Düsseldorf dann eine weitere, leicht veränderte Fassung mit SchauspielerInnen aus dem Ensemble, die auch singen und tanzen können. Für Fazit war die Theaterkritikerin Dorothea Markus dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Robert Wilson hat ja schon häufiger seine Zaubermaschine für die gesamte Familie angeschmissen. Er hat den Sandmann von E.T.A. Hoffmann bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen inszeniert oder Peter Pan am Berliner Ensemble. Jetzt also das Dschungelbuch. Was interessiert ihn denn an Rudyard Kiplings Geschichte von Mowgli und seinem Dschungelleben?
Diese Coming-of-Age-Geschichte von Rudyard Kipling ist ja, das war ja einer der ganz großen und ziemlich unreflektierten Kolonialherren des britischen Empire. Unter den großen Literaten von ihm stammt ja auch dieses verrufene Gedicht von der Bürde des weißen Mannes, wurde ja letztens sogar von Boris Johnson schlimmerweise rezitiert. Aber Wilson interessiert sich nicht für diese neo- oder postkolonialen Zusammenhänge, die man vielleicht machen könnte, und auch nicht für eine Reflexion vom Verhältnis ursprünglichen Natur im Dschungel und dem sie beherrschenden oder zerstörenden Menschen. Könnte in den Zeiten der Klimakrise ja auch spannend sein. Bei Wilson ist das eher so eine Art von, wenn man überhaupt, eine Art von postapokalyptisches Szenario. Also die Natur ist da irgendwie schon zerstört, formal zugerichtet. Man sieht die Tiere, die Feinde von Mowgli sind, teilweise auf so Elektroschrotthaufen sitzen, also äußerst pittoresk natürlich. Oder auch zum Beispiel der Bär Baloo ist bei aller gutmütigen, clownesken Freude für die Kinder auch manchmal ein Obdachloser, der einen Einkaufswagen vor sich herzieht.
Der Name Robert Wilson, der steht ja vor allem für eine Ästhetik, die man könnte sagen, sich jetzt über Jahrzehnte treu geblieben ist oder aber auch ständig wiederholt und selbst zitiert. Also das Spiel mit farbigem Licht, mit Schattentheater, diesen scherenschnittartigen Figuren, die sich oft sehr verlangsamt über die Bühne bewegen. Sind das auch diesmal wieder die Effekte, auf die er setzt?
Ja, das sind genau die Effekte, auf die er setzt. Die sind wie immer betörend schön. Er hat selbst gesagt, er möchte, dass man das Dschungelbuch wie ein Bilderbuch durchblättert, also die Inszenierung. Und so ist es auch. Also natürlich eine fein austarierte, formal perfekte Komposition pro Szene, jeweils anders, wie sich die Farben ändern. Die Klarheit der Linien und Farben ist auch wie auch immer betörend. Von diesem chaotischen Sein Dschungel ist eigentlich nichts zu sehen. Also da sind einfach nur ein paar perfekt ausgeleuchtete und grafisch arrangierte Blätter als Scherenschnitte auf der Bühne. Das ist alles, was vom Chaos geblieben ist. Und also ein kleines Strohhaus wird vom Bühnenhimmel runtergelassen, wenn Mowgli im Haus bei den Menschen dann ist. Bilderbuch trifft es wahrscheinlich so am besten. Das ist betörend, aber manchmal eben auch ein bisschen flach.
Das amerikanische Folkduo Coco Rosie hat die Musik für diesen Abend geschrieben. Was sind das für neue Songs?
Also die haben 14 Songs geschrieben. Das sind zwei Schwestern, Bianca und Sierra Cassidy. Die sind schon großartig. Das sind auch tatsächlich Handlungsträger, die emotional auch überhaupt was erzählen an diesem Abend. Das kann man diesem zwar auch schmissigen, tollen Finish-Song, den wir eben eingespielt haben, vielleicht nicht so ganz gut zur Geltung, weil der ist wirklich so dieses Happy Ending eigentlich. Aber zwischendurch gibt es auch wirklich große Einsamkeitsgefühle, die darüber transportiert werden. Mowglis wirklich vollkommene Unzugehörigkeit zwischen Menschen und Tier oder Dschungelwelt verloren. Ansonsten sind da wirklich wild und auch wirklich toll zusammengeschmissen. Alle möglichen musikalischen Referenzen, Hip-Hop, Folk, Oper, Ballade, Rap und Reggae. Ein bisschen schwierig ist natürlich, dass es auf Englisch ist und wirklich doch ein stark handlungstragendes Element ist.
Aber für Kinder ab 8.
Ja, ich war mit meinem Sohn drin, der ist 9 und der fand es fantastisch, gerade die Musik, muss man sagen. Also es klappt doch, trotz Englisch.
Und wie hat Ihnen das Düsseldorfer Ensemble heute Abend gefallen?
Ja, man hat gar nicht so viel von ihm mitbekommen, weil sie natürlich doch hinter Großohrkostümen und Schlangenköpfen und schwarzen Panthermasken verschwinden. Sie bewegen sich äußerst geschmeidig, sie sind tolle Tänzer, tolle Sänger, aber also jetzt zum Beispiel von dem Star André Kaczmarczyk sieht man nicht sehr viel, der verschwindet fast bis zur Unkenntlichkeit. Aber trotzdem, die Mowgli-Figur, das ist die junge, tolle Schauspielerin Janet Ruja-Voss in einer Art von roter Schuluniform. Die hat sowas, so eine ganz kindliche androgyne Ausstrahlung als Mowgli. Unschuldig, aber eben auch so eine gewisse Brutalität eines Kindes. Immerhin häutet sie ja den Tiger besiegt dadurch die Natur aus ihrem Menschsein heraus. Das fand ich schon, hat sie schon sehr gut rübergebracht.
Könnte das ein Winterhit werden in Düsseldorf?
Ja, also die Ovationen waren groß.
Robert Wilson entdeckt einmal mehr das Kind in sich. Sein Dschungelbuch hatte am Abend am Düsseldorfer Schauspielhaus Premiere und steht also jetzt dann fleißig auf dem Spielplan für Erwachsene wie Dorothea Markus und für Kinder ab 8. Besten Dank.
Gerne.
Fazit.
Zehntausende Besucherinnen sind am heutigen Publikumstag auf die Frankfurter Buchmesse geströmt mit der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels an den Fotografen Sebastian Sagado. Geht die Messe dann morgen zu Ende. Wir werden bei dem Festakt dabei sein, morgen Abend auch berichten. Jetzt fragen wir aber schon, was bleibt von dieser Buchmesse? Eine neue Ernsthaftigkeit, kommentiert Jan Drees.
Wenn am morgigen Sonntagabend die Tore der 71. Frankfurter Buchmesse schließen, hat die Literatur als Komplexitätsmedium auf eine Weise gewonnen, die man schlichtweg beeindruckend nennen muss. Und damit sind nicht nur die zweistelligen Umsatzzuwächse in den Sachbuchbereichen Wissenschaft und Politik gemeint. Mit diesen Zuwächsen fängt es lediglich an, weil augenscheinlich eine Sehnsucht besteht, die Komplexität unserer gegenwärtigen Herausforderung zu durchdringen mit Hilfe sorgsam recherchierter, mehrhundertseitiger Analysen. Nach einem Bücherjahr, das kontaminiert war durch Effekte der Simplifikation, ist spätestens mit dieser Frankfurter Buchmesse eine neue Ernsthaftigkeit zutage getreten. Wir erinnern uns, alles hatte im Januar begonnen mit der Debatte um den erschreckend vereinfachenden, etliche Schattierungen ignorierenden Roman Stella von Takis Würger, der die zivilisatorisch unfassbare, auch hier Komplexität der Shoah auf einen vulgären Groschenromanplot zu reduzieren suchte, bis mit der Relektüre von Peter Wydens Stella Goldschlag-Biografie die Verkitschung des Schreckens zurückgedrängt werden konnte. Zuvor hatten Teile des Buchhandels versucht, mit Hilfe eines offenen Briefs die kritisch-feuilletonistische Auseinandersetzung zu desavouieren ohne Erfolg. Gleiches geschah vor wenigen Wochen, als über Miroloy von Karen Köhler diskutiert wurde. Interessanterweise, auch das zeigte diese Buchmesse, war Köhler zu einer differenzierten Auseinandersetzung bereit. Plötzlich entstand ein Diskursraum, der das Argument der schadhaften alten weißen Männer suspendierte zugunsten einer auch hier komplexeren Sicht auf die Literatur. Zuletzt dann weltweit, aber natürlich auch an nahezu allen Ständen und auf jeder Party in Frankfurt diskutiert wurde die Nobelpreisvergabe an Peter Handke und die Kritik durch Sascha Stanisic, der am Montag dieser Woche den deutschen Buchpreis erhielt für seinen Roman Herkunft. Im Lauf der Woche wurde deutlich, dass aus dem Zusammenhang gerissene Werkzitate und knappe Tweets nicht weiterhelfen. Die schnell aus- und urteilten Erstakteure, die allzu rasch einfache Thesen artikulierten, erfahren nun, wie ihre Wahrheiten dekonstruiert werden mit Hilfe akademischer Analysemethoden der Philologie, Psychologie, Geschichtswissenschaft und Diskurstheorie. Petra Hartlieb von der Jury des Deutschen Buchpreises hatte vor der Messe noch stolz verkündet, dass sie Autoren mit allzu komplexer Schreibweise auf der Nominierungsliste verhindert hätte. Das war eine Bevormundung von Leserinnen und Autorinnen, die augenscheinlich klüger sind als jene, die für sie zu sprechen glauben. Es gibt in den kommenden Wochen viel zu tun. Lasst uns wieder zuhören und das vorschnelle Urteil eintauschen gegen die Beobachtung. Die Welt ist komplex, wir werden sie nie vollständig durchdringen, aber die Literatur wird helfen, diesen schmerzhaften Umstand irgendwie auszuhalten. Wir müssen ihr und ihren Urheberinnen lediglich zuhören.
Jan Drees mit einem Abschlusskommentar zur Frankfurter Buchmesse. Und auf der wurden auch heute wieder Preise vergeben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Hamburger Zeichner und Texter Piero Maasthalerz ist auf der Frankfurter Buchmesse nach 2011 zum zweiten Mal mit dem Deutschen Cartoonpreis ausgezeichnet worden. Der 49-Jährige wurde für seine Zeichnung SUV am Flugzeug geehrt.
Die Zeichnung zeigt ein Auto am Himmel, das mit Seilen befestigt an einem Flugzeug hängt, und im Auto einen Steak essenden Mann. Am Boden laufen zwei Jugendliche, die von einer Klimademo kommen und den Mann kommentieren. Es ist mein Vater, der ist in einer Trotzphase. Die Jury begründet ihre Entscheidung damit, dass Maasthalerz mit seinem Cartoon mit absurdem Witz die aktuellste Entwicklung unserer Zeit, den Klimawandel, thematisiere.
Der Film Auf den Spuren von Adai hat den Hauptpreis des Europäischen Filmfestivals Document Art 2019 gewonnen. Der Film von Esther Niemeyer thematisiert die Gefühle einer Mutter, die ihren Sohn an die Terrororganisation IS verliert, erklärte die internationale Jury in Neubrandenburg. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Drei weitere Auszeichnungen verlieh die Jury an Filme, die sich mit der Flüchtlingsthematik beschäftigen. Den erstmals vergebenen Nachhaltigkeitspreis bekam der Schweizer Andreas Mugli, der zwei afrikanische Flüchtlinge in einer Zeltstadt in Norditalien traf und mit der Kamera über Wochen in der Schweiz begleitete. 10 Tage nach dem Terroranschlag in Halle ist dort mit einem Solidaritätskonzert an die Opfer erinnert worden. Zum Auftakt erklang das Glockenspiel vom Roten Turm im Zentrum der Stadt. Im weiteren Verlauf traten dann Künstler wie Alice Merton, Max Giesinger, Juris, Mark Forster und Michael Schulte auf. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff sagte zur Bedeutung der Veranstaltung:
Wir lassen uns nicht von unserem Weg der demokratischen Stabilisierung abbringen. Und das zeigen wir hier, indem wir einfach auch mit Kultur, mit Sportvereinen, mit allen, die als der Bürgergesellschaft der Stadt hier hervorgegangen sind, ein Zeichen setzen, dass wir gemeinsam dafür sorgen, dass diejenigen, die etwas anderes wollen, keine Chance bekommen.
Die Organisatoren des Solidaritätskonzerts wollten nach eigenen Angaben ein Zeichen für mehr Toleranz und ein friedliches Miteinander setzen. Die österreichische Schauspielerin Lotte Tobisch ist tot. Wie der Verein Künstler helfen Künstlern mitteilte, starb sie am Samstagmorgen im Alter von 93 Jahren in einem Badener Künstlerheim. Bereits in frühen Jahren gab sie ihr Debüt am Wiener Burgtheater. Es folgten Engagements an allen Bundestheatern. Außerdem wirkte sie in zahlreichen Produktionen des österreichischen Fernsehens mit. Einer breiten Öffentlichkeit war sie aber vor allem als langjährige Organisatorin des Wiener Opernballs bekannt. Von 1981 bis 1996 prägte sie Österreichs größtes Society-Event.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Andreas Beck, der neue Intendant am Münchner Residenztheater, hat aus Basel kommend die Nachfolge von Martin Kujay angetreten. Heute Abend sollte es mit gleich zwei Premieren einen großen Tusch geben, doch die Simon Stone-Premiere musste abgeblasen werden, da der kurzfristig den Zuschlag für eine aufwendige Netflix-Produktion bekommen hat. Somit startet Beck mit der Uraufführung eines neuen Stücks von Ewald Palmetshofer. Sven Rickleff kommt für Fazit direkt aus der Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Vorab erstmal die Frage, war heute Abend schon irgendwas spürbar oder sichtbar anders am Residenztheater?
Naja, natürlich gibt sich jede Intendanz ein neues Logo und neue Schriftzüge und so weiter. Das ist bei Andreas Beck auch nicht anders. Das vielleicht schlagkräftigst andere aber ist, dass man den bekannten Industriedesigner und Lichtkünstler Ingo Maurer damit beauftragt hat, den Wintergarten des Residenztheaters neu zu gestalten, der ja hier mit breiter Fensterfront direkt auf den Max-Joseph-Platz hinausgeht. Und das hat er unter dem Titel Silver Cloud mit einer neuen roten Leuchtschrift Residenztheater und mit einem sehr luftigen und beweglichen Objekt unter der ebenfalls roten Decke des Wintergartens getan, der Silver Cloud eben, die jetzt ihre Wirkung sowohl nach innen hat, als eben auch auf diesen Platz hinausstrahlt.
Klingt reizvoll. Was ist der Mensch? Mit dieser Frage geht Andreas Beck in seine erste Spielzeit und die erste Antwort darauf liefert der österreichische Dramatiker Ewald Palmetshofer mit seinem neuen Stück Die Verlorenen. Inszeniert hat dieses Auftragswerk die Resi-Hausregisseurin Nora Schlocker. Sie hat Erfahrung mit dem Sprachkosmos von Palmetshofer, bringt jetzt schon zum dritten Mal ein Stück von ihm zur Uraufführung. Wofür steht dieses Künstlergespann?
Na, ich glaube, Ewald Palmetshofer treibt ein großes Unbehagen an der Welt im Allgemeinen und am modernen Menschen im Besonderen um. Das zeigt sich immer wieder in seinen Stücken, die wirklich seismografisch in Menschen, Seelen und Geschichten eindringen, um das Allgemeingültige daran zu entdecken und das in einem ganz eigenen Sprachkosmos. Das ist jetzt im Fall der Verlorenen auch wieder so. Und wenn man jetzt diese Uraufführung und Umsetzung betrachtet von Nora Schlocker, dann ist das ein Regiezugriff auf diesen Autor, der zum einen ganz klar seine eigene Fantasie zeigt und dennoch sehr, sehr behutsam und respektvoll mit dem umgeht, was der Autor da vorgelegt hat.
Spielzeitmotto, wie gesagt, was ist der Mensch? Wer stellt sich denn in diesem Stück so große Fragen?
Naja, diese Frage taucht in verschiedenen Variationen immer wieder im Stück auf, indem es von Verlorenen, wie der Stücktitel schon sagt, nur so wimmelt. Deswegen bevölkert das Personal auch zunächst als eine Art Chor den sehr weißen und sehr leeren Bühnenraum von Nora Schlocker. Und dieser Chor ruft zu Beginn dann ein Hallo, ist da wer in diese Leere? So als hoffe man in irgendeiner Weise auf Resonanz oder einen Gott, der da dem Ganzen irgendwie einen Sinn geben würde und sinnigerweise hängt dann über diesem Chor als einzige Dekoration tatsächlich auch ein hölzernes Kreuz am hölzernen Bolzen an der Wand. Das fehlt dann allerdings am Schluss, dafür hängt dann an diesem hölzernen Bolzen ein aufgespießter, blutiger, toter Mensch. Das ist sozusagen der tragische Rahmen des Ganzen. In der Zeit dazwischen verwandelt sich dieser Chor in eben das Personal von Ewald Palmetshofer, die Verlorenen, wobei der Plot der Geschichte dann ganz konkret ist, erzählt wird von einer Frau namens Clara, die aus ihrer Gegenwart mit scheinbar ungeliebter Arbeit, mit einem problematischen Sohn und mit einem Ex-Ehemann mit neuer Frau in das Haus ihrer verstorbenen Großmutter flieht, ohne allerdings ihrem Leben dabei wirklich entrinnen zu können.
Sie haben schon diesen Chor angesprochen. Also Palmetshofer lässt seine Figuren vermutlich auch nicht eins zu eins diesen Text sprechen, diese Geschichte erzählen. Wie hat er das gebaut?
Ja, ich glaube, das Unbehagen von Ewald Palmetshofer bezieht sich diesmal vor allem auf die Sprache und den Sprachgebrauch, das heißt die Verrohung der Sprache, die mit dieser Verrohung wirklich ausgrenzt, das kennen wir aus unserem politischen und Forenalltag, die Minderheiten oder jene, die nicht so optimiert sind wie der Rest, wirklich verunglimpft. Und dabei sprechen Palmetshofers Figuren selbst eine sehr lyrisch rhythmisierte und irgendwie leicht entrückte Sprache, weisen mit der aber auch zugleich weit über ihren eigenen Horizont hinaus. Vielleicht hören wir uns das einfach mal an.
Direkt man spricht, bevorzugt über andere pflegt zu sprechen man. Das heißt die Macht, mit Volkes Mehrheitsstimme scheinbar spricht und sondert aus und schiebt hinaus und wertet ab. Drückt hinab ein Spiel, das über Bande geht, am anderen exerziert, was alle schleichend trifft. Man merkt's noch nicht, nicht gleich, bis es verinnerlicht und jedes Wort, egal ob selbst am eigenen Leib erfahren, ob ausgestreut, vermehrt auf irgendwelchen Bildschirmapparaten, zahllos, überall in einem Augenblick von hier nach dort geschickt, verrichten Arbeit am Begriff, an uns, an dem, was Menschsein heißt. Sie schreiben's fest.
Ja, das ist der junge Kevin, der für eine Nacht zum Liebhaber von dieser Clara wird. Das heißt, die Erkenntnis ist bei Ewald Palmetshofer seinen Verlorenen durchaus eingeschrieben, wobei die selbst keineswegs frei davon sind, von diesem verletzenden Sprechen und von allem, was damit zusammenhängt. Das macht Palmetshofer dann vor allem an dem Sohn der Hauptprotagonistin deutlich, der wegen eines Videos über die Misshandlung eines Mitschülers vom Unterricht suspendiert wird. Und von da an eskaliert dann die Handlung und nimmt auch ihr tragisches Ende.
Und wie sind die Sprechenden, die Spielenden an diesem Abend? Hat Andreas Beck dieses Ensemble auch neu aufgestellt?
Ja, ganz sicher. Er hat durchmischt. Also es gibt Teile des alten Ensembles zusammen mit Teilen des Basler Ensembles, das er mitgebracht hat, wobei einige Schauspieler ihn schon seit seiner Direktion vom Wiener Schauspielhaus begleiten. Ich glaube, dass man einen Abend gesehen hat, der zum einen wirklich ein großartiges Stück auf die Bühne gebracht hat, mit einer sehr einfühlsamen, sehr feinfühligen Inszenierung und einem Ensemble, einem sehr interessanten Ensemble, in dem es für München so einige neue Gesichter und Persönlichkeiten zu entdecken gilt. Und das wurde jetzt auch schon vom Münchner Publikum wirklich frenetisch gefeiert heute Abend.
Sven Rickleff über die heutige Premiere am Münchner Residenztheater mit Ewald Palmetshofers Die Verlorenen in der Regie von Nora Schlocker eröffnet. Intendant Andreas Beck seine erste Spielzeit. Der Deutsche Tanzpreis, das ist die höchste Auszeichnung für den Tanz in Deutschland, vergeben vom Dachverband Tanz. Im Rahmen einer großen Gala im Essener Altotheater stand heute Abend der Preisträger des Jahres 2019 im Mittelpunkt. Ein Mann, der nach seiner Zeit als aktiver klassischer Tänzer eine zweite Karriere gemacht hat, als Tanzfotograf. Gerd Weigelt. Schönen guten Abend, Herr Weigelt.
Guten Abend, Frau Böger.
Sie haben in den 60er und 70er Jahren im Königlich-Schwedischen Ballett in Stockholm getanzt, beim Kullberg-Ballett und dem berühmten Netherlands-Dance-Theater, sind also geprägt von legendären Choreografen wie Hans van Manen, Jiří Kilian, Kurt Joos und vielen anderen. Doch eine Tänzerkarriere ist eben endlich. Viele arbeiten danach als Tanzpädagogen oder als Choreografen. Warum haben Sie sich, Herr Weigelt, ausgerechnet für die Tanzfotografie entschieden?
Naja, ich habe mich ja nicht dezidiert nun von Anfang an für die Tanzfotografie entschieden. Ich wollte Fotograf werden und wo die Reise hinging, wusste ich ja damals noch gar nicht. Und zwar habe ich das angestrebt, an Theatern arbeiten zu können, weil das ja auch mein soziales Umfeld war. Und es ist schwer, vom Ballettsaal in die Dunkelkammer zu verschwinden. Mhm. Was nun wirklich nicht doll ist, jedenfalls was die Aussicht anbelangt.
Tanz ist ja die flüchtigste aller Künste. Worauf kommt es Ihnen da an, wenn Sie nur einzelne Momente in einem Bild festhalten können?
Also das klingt ein bisschen hochtrabend, aber was man sich vornehmen sollte, ist die Seele eines Stücks, eines Balletts mit einem Foto zu erhaschen. Ja, das ist zwar utopisch, aber man darf nicht loslassen, das zu wollen.
Wie erfassen Sie denn diesen seelischen Moment, wie Sie es nennen?
Absolut intuitiv ist das. Am liebsten habe ich gar nichts vorher gesehen, sondern springe ins kalte Wasser. Man ist sehr alert dann. Wenn man es schon mal gesehen hat, dann glaubt man zu wissen, was wo kommt und so. Aber wenn man noch nichts gesehen hat, dann ist es wirklich der Überraschungseffekt. Und das Reaktionsvermögen muss so viel schneller reagieren, als, wie gesagt, wenn man das vorher studiert hat.
Wie, Sie waren nicht vorher in den Proben? Also ich habe mir vorgestellt, Sie liegen da regelrecht auf der Lauer, weil Sie das Stück genau studiert haben und wissen, gleich kommt's.
Nein, Um eine Produktion richtig zu fotografieren, muss man 3 Bühnenproben haben. In der ersten habe ich nichts gesehen und bin also, wie ich eben erzählte, das ist der Sprung ins kalte Wasser. Bei der zweiten weiß ich jetzt, was auf mich zukommt. Ich kann das Material vom ersten Abend kann ich sichten und sehe, wo Defizite vielleicht sind. Und beim dritten Mal setze ich mich auf den ersten Rang, um eine andere Perspektive zu haben.
Was braucht denn ein Bild, damit es uns auch Jahrzehnte später noch etwas über die Seele des Stücks erzählt?
Es ist einfach Spannung. Bilder müssen interessant sein. Ich darf nicht daran denken, dass ich irgendetwas 1:1 übertrage. Es sind 2 völlig verschiedene Medien.
Bei denen Sie von dem einen ins andere übersetzen.
Ja.
Sehen Sie sich da eher als Chronist oder doch auch selbst als Künstler?
Ich sehe mich eigentlich in erster Linie als Chronist. Ob das nachher Kunst wird, was dabei rauskommt, das mögen die Nachfahren für sich entscheiden.
Na, haben Sie ja jetzt schon mit dem Preis.
Ja, eigentlich ja. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich noch zu Lebzeiten geehrt werde.
Ja. Sie haben für Pina Bausch, für William Forsythe fotografiert, für Maurice Béjart, Susanne Linke, Gerhard Bohner und Martin Schlepfer, also wirklich die ganz Großen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Choreografinnen und natürlich auch die Tänzer ganz eigene Vorstellungen davon haben, wie ihr Tanz ins Bild gesetzt werden sollte. Welche Freiheit brauchen Sie bei Ihrer Arbeit mit der Kamera?
Also ich brauche alle Freiheiten, die möglich sind eigentlich. Begrenzungen sind da überhaupt nicht angebracht. Über Fotos kann man im Nachhinein sprechen, aber wenn mir einer sagt, im Vorfeld, die Szene ist mir wichtig oder jene Szene ist mir wichtig und so, dann weiß ich nicht, welche Beschneidungen der Bilder derjenige meint. Es sind ja unheimlich viele Unabwägbarkeiten auch, die dann passieren. Und außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass Choreografen selten gute Beurteiler der Fotos ihrer Ballette sind. Die haben irgendwie die Choreografie im Kopf. Und die habe ich überhaupt nicht. Man muss wirklich frech sein und harte Anschnitte machen, um ein spannendes Bild zu bekommen. Und man darf nicht denken, wenn der Choreograf was gut findet, dass dann das Bild auch gut ist.
Mhm.
Oft ist es geradezu umgekehrt.
Da gab es sicher auch hier und da Konflikte, zum Beispiel mit Pina Bausch. Da heißt es, die hat sie mal aus dem Saal verwiesen.
Ja, das hatte was mit Platzhirsch zu tun. Damals hat die von mir sehr geschätzte Uli Weiß hat sich geärgert, dass ich als freier Fotograf kam. Sie war also die Produktionsfotografin und man hat dann in der Presse meine Bilder genommen. Und dann hat sie sich einen Exklusivvertrag geben lassen. Den habe ich angefochten, weil es unstatthaft ist. Das ist ganz unmöglich, dass man mit öffentlichen Geldern geführtes Haus so abriegelt. Fotografen sind auch Journalisten, die arbeiten halt mit einem anderen Medium. Aber die sollen nicht schlechter gestellt sein.
Ihre Schwarz-Weiß-Fotografien, die dokumentieren ja ein wichtiges Kapitel der Tanzgeschichte auch. Wie wichtig ist die Tanzfotografie in Zeiten, in denen ja gerade jetzt intensiv über die Sicherung des Tanzerbes diskutiert wird? Ja, was wäre die Tanzgeschichte ohne Fotografie?
Eigentlich nicht auszudenken. Das Erbe ist wirklich da und vor allen Dingen das Schwarz-Weiße. Ich bin so ein absoluter Befürworter der Schwarz-Weiß-Fotografie. Wenn ich an einem Hause Intendant wäre oder sowas, würde ich nur Schwarz-Weiß-Fotos raushängen.
Warum?
Weil das einfach viel, viel spannender ist. Die Schwarz-Weiß-Fotografie zielt viel mehr auf die Form. Farbe ist bunt. Wir sind umgeben mit Farbe und dieser Buntheit. Und Schwarz-Weiß bringt so eine Ruhe in ein Bild.
Sie haben ja den Übergang von der analogen zur digitalen Fotografie unmittelbar miterlebt. Ist Ihre Arbeit dadurch eigentlich einfacher geworden?
Anders. Nicht unbedingt einfacher. Man hat die Möglichkeit, jetzt öfters den Auslöser zu drücken. Ich kann entscheiden, ob ich es in Farbe benutze oder schwarz-weiß. Es ist ein Mausklick voneinander entfernt. Und ansonsten muss ich sagen, für den Tanz ist das Digitale einfach ein Geschenk des Himmels. Weil man fast alles registrieren kann. Ich kann in die dunkelsten Ecken der Bühne. Die Kameras sind ja fast Nachtsichtgeräte.
Mhm. Der Deutsche Tanzpreis ist mit 20.000 Euro dotiert. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Ja, in gewissem Sinne bin ich natürlich stolz darauf. Das ist ja ein neuer Träger jetzt.
Genau, der Deutsche Tanzpreis jetzt getragen vom Dachverband Tanz Deutschland. wollte auch eine Neuausrichtung, hat neben Ihnen auch zwei Vertreterinnen der jüngeren Generation geehrt, ne? Joe Parks und Isabel Schad, zwei Künstlerinnen, die den zeitgenössischen Tanz innovativ weiterentwickeln. Sie stehen dagegen doch eher für das klassische Erbe.
Absolut. Und ich werde ja auch älter und irgendwann tröpfelt das so weg.
Der Tanzfotograf Gerd Weigelt. Heute Abend wurde er im Essener Altotheater mit dem Deutschen Tanzpreis 2019 ausgezeichnet. Herr Weigelt, danke sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Klaus Pokatzki hat die Zeitungsstapel der vergangenen Woche aufgeräumt. Und klar, die Buchmesse war das dominante Thema in den Feuilletons.
Es gibt wenig Schöneres, als in die Seiten eines Buches zu greifen. Das lasen wir gern in der Neuen Zürcher Zeitung als Wort der Woche zum Thema der Woche mit all ihren Büchern und Literaten. Und wie alle von der Kronprinzessin bezaubert waren. Das betont auch die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Eigentlich, so hat man den Eindruck, war gar nicht Norwegen das Gastland dieser Buchmesse, sondern allein Mette-Marit als das Gesicht Norwegens. Aber ein Gesicht, zu dem auch Hände gehören, für die es wenig Schöneres gibt, als in die Seiten eines Buches zu greifen. Sie gründete 2014 in ihrem Heimatland den Literaturtoget, eine Art Lesestube auf Schienen, klärte uns die Tageszeitung Taz auf. Auch in der Osloer U-Bahn hat sie schon Lesungen organisiert, schrieb Jens Uthoff, der in Mette-Marits Literaturzug von Köln nach Frankfurt zur Buchmesse anreiste. Auf sie konzentrierte sich die ganze Begeisterung, so die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. So hofften alle sehnsüchtig, dass auf die wenig glänzende Buchwelt ein wenig Sternenstaub herabfiele, damit sie selbst endlich auch mal ein bisschen glitzern durften. Ja, ja, die Buchwelt. Manchmal gibt es wahrlich Schöneres, als in sie hineinzugreifen. In den nächsten Tagen wird viel gestritten werden, stand in der Tageszeitung Die Welt. Und man kann Sascha Stanicic jetzt schon dafür dankbar sein, eine Debatte, die international schon seit ein paar Tagen köchelt, ins Zentrum der Frankfurter Buchmesse gebracht zu haben, meinte Mara Delius. Der frisch gekürte Träger des Deutschen Buchpreises hatte in seiner Dankesrede den frisch gekürten Literaturnobelpreisträger Peter Handke ja scharf angegangen. Der 1978 in Bosnien geborene und 1992 vor dem Balkankrieg nach Deutschland geflohene Stanicic meinte zu Peter Handkes damaligen Schriften: »Ich hatte das Glück, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat«, wie Die Welt ihn zitiert. Die Buchmesse, so der Spiegel, hatte ihr Thema. Und was für eins. Bei den vielen Abendessen und Empfängen jenseits der Messehallen, man brauchte nur Handke zu sagen und war schon im Gespräch. Nur bei einem Verlagsempfang galt das offenbar nicht, ausgerechnet bei Suhrkamp, wo die Bücher des Literaturnobelpreisträgers veröffentlicht werden. Ironischerweise der einzige Ort, an dem nicht über Peter Handke geredet wird, vielleicht weil niemand Lust hat, mit Anlauf in ein Fettnäpfchen zu treten, meint Jan Köveler in der Welt am Sonntag. Peter Handke ist in Kriegszeiten geboren, 1942 in Kärnten, als Kind einer slowenischen Familie, lasen wir in der Süddeutschen Zeitung. Diese Herkunft ist eng mit seinem Werk verwoben und eine der Quellen für seine Texte über Jugoslawien war Lothar Müller um Verständnis, bis hin zu seiner Anwesenheit bei der Beerdigung von Slobodan Milosevic im Jahre 2006. Der frühere serbische Präsident Milosevic starb während seines Verfahrens vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Peter Handke trat bei Milosevics Beerdigung als Grabredner auf. Ohne Zweifel ist Peter Handke ein Autor von Weltrang, meinte in der Wochenzeitung Die Zeit die Schriftstellerin Eva Menasse. Sein literarisches Schaffen ist so bedeutend, dass es den Literaturnobelpreis verdient. Es ist groß und vielgestaltig, es ist weltweit verfügbar und bekannt. Er selber ist aber nicht für Journalistenfragen verfügbar. Bei einem Auftritt von Peter Handke in seinem österreichischen Heimatort Griffen ist es zu einem Eklat gekommen, stand im Berliner Tagesspiegel über Handkes Reaktion dort auf Fragen zur aktuellen Debatte. Er brach das Gespräch ab und fügte noch hinzu, dass er nie wieder Journalistenfragen beantworten wolle. Vorher hatte er aber noch erregt dieses gesagt: Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoi, von Homer, von Cervantes, lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen. Es gibt wenig Schöneres, als in die Seiten eines Buches von Leo Tolstoi zu greifen. Tolstoi war ein Pazifist von solcher Strenge, so die Taz, dass er sich lieber hätte hinken lassen, als, wie Handke, Zeit mit Menschen zu verbringen, die unter Verdacht stehen, einen Völkermord organisiert zu haben, an seiner Durchführung unmittelbar beteiligt gewesen zu sein, empörte sich Tian Sieler. Der gravierendste Unterschied zwischen Handke und Tolstoi zeigt sich in der Betrachtung der Despoten, findet auch die Welt am Sonntag. Tolstoi schildert zwar auch den Franzosenkaiser Napoleon Bonaparte als Wesen, das das, was es angerichtet hat, auch kaum besser durchschaut als der einfache Soldat, schreibt Matthias Heine. Er spricht ihn aber nicht von persönlicher Verantwortung frei. Dagegen ist alles, was Handke zu Slobodan Milosevic geschrieben hat, eine Legende vom unschuldigen Märtyrer, den der moralisch inkompetente Westen zu Unrecht gerichtet hat. Da greifen wir jetzt zu Jan Küwelers Buchmessenreport in der Welt am Sonntag. Man braucht dringend eine Pause von Wein und Handke. Am besten bei einem guten Roten.
Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Hier im Deutschlandfunk Kultur geht's auch gleich weiter mit Gesprächen von der Frankfurter Buchmesse, der langen Nacht des blauen Sofas von Mitternacht bis 6 Uhr früh. Und als erster nimmt der frühere Bundespräsident Joachim Gauck auf dem Sofa Platz.